Am nächsten Vormittag stand ein Mann mit sehr aufrechter Haltung am Empfang des Krankenhauses. Er trug eine Jacke aus beiger Schurwolle und Mohair und eine Brille mit breitem, eckigem Goldgestell. Die dunklen Haare, die an den Geheimratsecken Licht waren, hatte er sich nach hinten gekämmt. Senam holte ihn ab und brachte ihn gleich zur Blutabnahme. Danach ließ sie Tee bringen, während er im Stuhl vor ihrem Schreibtisch Platz nahm. Sie warteten die Laborergebnisse ab. Schließlich brachte jemand eine Mappe ins Zimmer und legte sie Senam auf den Tisch. Senam las ihm mechanisch die Ergebnisse vor, ohne auf die Inhalte zu achten. Als sie fertig war und aufschaute, sah sie, wie er sie anlächelte. »Jetzt kennst du mich bis aufs Blut«, sagte er mit einem Lachen, das ansteckend war. Sie reichte ihm die Mappe und fragte, ob er noch einen Tee wolle. Zu ihrem Erstaunen bejahte er. Auch nach dem dritten Tee machte er keine Anstalten, sich zu verabschieden. Senam wurde nervös. Wie sollte sie die Arbeit schaffen? Und vor allem, was sollten die Labormitarbeitenden denken? Die tuschelten bestimmt schon alle. Er erzählte von seinem Leben in Deutschland, von dem Stadtwald, auch von Mardin und dem Radiogeschäft ihres Vaters, an das er sich noch erinnerte. Schließlich war Mittagspause. Und Senam fragte, eher aus Höflichkeit, ob er mit in die Kantine kommen wolle. Dort setzte er sich mit ihr zu den Kollegen, lernte alle kennen, sprach mit ihnen über ihre Arbeit, die Hindernisse und Freuden daran, wollte unterrichtet werden über Ansteckungsgefahren im Labor, fand eine Verbindung darin, dass sie alle Naturwissenschaftler seien, erzählte von seinen eigenen Projekten in Deutschland, wo man nicht nur Autobahnen baue, sondern auch darüber nachdenke, wie diese die Ruhe nicht störten. Überhaupt sei Ruhe wichtig dort. Über Politik sprachen sie nicht. Selbst den scherzhaft gesprochenen Satz »Ruhe, was ist das?« flüsterte die Labormitarbeiterin nur. Einige lächelten daraufhin verhalten, anderen zog Bitterkeit in die Züge. Niemand lachte. Auch nach dem Essen verabschiedete sich Seki nicht, sondern lief mit Senam zurück ins Büro. Senam war das unangenehm, aber sie merkte auch eine Erleichterung und wunderte sich. Sie wollte nicht, dass er ging. Und sie wollte es doch. Sie wusste es nicht. Er kam aus Mardin, der Stadt ihrer Geburt. Das sprach nicht gerade für ihn, hänselten die arabischen Kinder einen doch ständig, weil man deren Sprache nicht verstand. Senam war Ankara lieber als Mardin. Und doch wurde ihr warm ums Herz, wenn sie an den Markt dort dachte, auf dem es nach Kumin und Oregano roch und wo sie mit 5 Jahren Einkäufe für ihre Familie erledigt hatte. Sie blieb dabei. Mardiner waren ihr suspekt. Er konnte erzählen, aber nicht alles, was er sagte, interessierte sie. Wie gut konnte so ein Truthahn schon schmecken? Andererseits würde sie eine Einladung zum Essen nicht mehr ausschlagen. Er kam aus Deutschland, war Ingenieur, nahm Raum ein. Senam war nicht entgangen, wie die eine Kollegin schmachtend zu ihm geschielt hatte. Sie setzten sich wieder in ihr Büro. Sie an den Schreibtisch, er auf den Stuhl für Gäste. Seki stellte ihr viele Fragen über ihr Leben, über ihre Vorlieben. Sie verstand nicht, was in ihr geschah, weshalb sie sich diesem Fremden gegenüber öffnete. Sie erzählte von der Enge der Familie, von den Brüdern, die meinten, einem ständig sagen zu können, was sie zu tun hätte. Dabei war sie es, die promovierte. Sie stutzte. Immerhin war Siki mit ihrem Bruder befreundet. Doch dann erzählte sie weiter. Sie sagte nichts, was sie nicht mit 10-facher Wut schon den Brüdern gegenüber ausgesprochen hatte. Abgesehen davon, dass ein Mann wie Siki, ein Mann aus dem Osten, die Intervention der Brüder vermutlich eher als Pflichtbewusstsein deutete. Das sollte ihr gleichgültig sein. Sie hatte es satt, und das sagte sie jetzt. Sie sagte, es reicht. Sie nehmen mir den Atem. Damit meinte sie nicht allein ihre Brüder, womöglich sogar am wenigsten die. Sie meinte damit, dass sie mehr arbeiten musste als die Männer, dass sie, obwohl sie die besseren Noten hatte, fast nicht diesen Job hier bekommen hätte. Dass sie mit ihrem Diplom ohne Termin beim Direktor, den sie überhaupt nicht kannte, ins Zimmer eingefallen war, ihm ihr Zeugnis auf den Tisch geknallt und gerufen hatte, erklären Sie. Der Direktor, ein alter Mann, hatte die junge Frau, die sie gewesen war, von oben bis unten gemustert. Sie in ihrem Pumps, mit dem kurzen Rock. Und dann diese wütenden Augen, mit einer Sorgenfalte, die das Leben ihr ins Gesicht gesetzt hatte. Er schaute sich das Zeugnis an, sagte, dass es ihm gar nicht vorgelegt worden war. Wisse sie denn nicht, wie dieses Land funktioniere? Den Job habe ein Nichtsnutz bekommen, so wie alle wichtigen Ämter hier von lauter Nichtsnutzen ausgeübt werden würden. Meine sie, ihm gefalle das? Seine Generation habe diese Republik gegründet, die hier vor die Hunde gehe. Siki schaute konzentriert zu Senam. Zuhören konnte er also auch. Eine seltene Gabe heutzutage. Was verbarg sich hinter diesen dunklen, wenig vertrauenswürdigen und doch so einnehmenden Augen? Was hatten sie gesehen? Senam wurde flau im Magen. Sie kannte die Antwort. Sie dachte, alles haben sie gesehen, diese Augen. »Was ist dann passiert?«, fragte Siki ruhig. »Ich habe geweint«, sagte Senam, »vor Wut. Ich wollte, dass dieser alte Mann verantwortlich war. Dann hätte ich ihm die Augen ausstechen können, mit den schwarzen langen Füllern, die in diesen lächerlichen Stifthaltern stecken, auf allen Schreibtischen, als würden die Herrschaften jemals etwas schreiben.« Siki lachte. »Auf meinem Schreibtisch«, sagte er, »gibt es nur Bleistifte und Radiergummis.« »Keine Füller?« fragte Senam jetzt etwas leichter. »Na gut, auch einen Füller. Aber ohne Stifthalter.« »Sicher?« »Ich gestehe«, sagte Siki, »zu Hause habe ich auch einen Stifthalter, aber aus Glas. Mehr eine Vase für Stifte. Nur für Worte, die wie Blumen sind.« Beide lachten jetzt unbefangen. Doch Senam hörte sofort auf. Verstummte. Was sollten die anderen denken? Auch Siki lachte jetzt still. Dann erzählte sie, wie der alte Mann den ganzen Weg von seinem mächtigen Schreibtisch aus zu ihr ins Fenster humpelte und ihr ein Stofftaschentuch anbot. »Niemand sollte deine Tränen sehen, mein Kind«, sagte er. 2 Tage später bekam sie ein Schreiben, dass für sie eine neue Stelle eingerichtet worden sei, wenn sie die haben wolle. Im Grunde genau die, auf die sie sich beworben hatte, denn derjenige, den sie eingestellt haben, hätte eh keine Ahnung. »Ist er hier?«, flüsterte Siki. »Ach, der kommt nur einmal die Woche rein, spielt sich auf wie der Boss. Alle kichern hinter vorgehaltener Hand. Dann geht er wieder.« Siki fragte sie, ob sie ihre Stelle möge, gerne hier arbeite. »Ich liebe es«, sagte Senam. »Und doch, glücklich bin ich nicht, fühle mich eingesperrt. Was soll man hier für eine Zukunft haben? Draußen stehen Panzer. Bei Anbruch der Dunkelheit verstecken sich sogar die Katzen. Vor ein paar Wochen haben sie einen Minderjährigen hingerichtet. Heißt es nicht, allein Gott vergibt Leben und allein er nimmt es wieder?« »Ja«, sagte Siki, »so steht es geschrieben.« »Und dann ein Minderjähriger? In Deutschland gibt es keine Todesstrafe.« »Nein«, sagte Siki, »im Augenblick nicht.« Sie schaute ihn irritiert an. Siki verschränkte die Arme hinterm Kopf, schaute zur Decke des Büros, sagte, »Du darfst den Deutschen nicht ans Brot, sonst kann es ganz schnell kippen.« »Das klingt beängstigend«, sagte Senam. »Im Augenblick ist alles in Ordnung«, sagte Siki. »Die Stadt, in der er lebe, sei nicht groß, aber man habe, was man brauche. Überall komme man mit der Bahn oder zu Fuß hin. Es gebe einen Wald und eine Einkaufsmeile. Mardin sei sein Ursprung«, sagte Siki. »Hannover sein Refugium. Die eine Stadt sei 5000 Jahre alt, da komme er her, die andere Stadt nur 700, aber sie sei vollständig zerstört und wieder aufgebaut worden, so wie er. Jetzt herrsche dort Frieden.« Was erzählte ihr dieser Mann? Sie schaute auf die Uhr und erschrak. Längst hatte sie Feierabend. In wenigen Stunden galt wieder die Ausgangssperre. Sie traten gemeinsam aus dem Krankenhausgebäude, liefen über den Platz und verließen das Gelände, wo ein Panzer stand und ein Soldat nach ihren Ausweisen fragte, die sie ihm stumm reichten. Die Straßen waren geschäftig, aber alle Passanten schauten vor sich hin, liefen mit gesenktem Kopf, wollten schnell nach Hause, nicht auffallen, nichts erleben, niemand redete, die Gesichter traurig. Senam sagte, dass es sie gefreut hätte, sie nun aber schnell nach Hause müsse. Er komme eben noch mit, antwortete Seki und verabschiede sich bei Sinan Uster. Außerdem wolle er noch eine Kleinigkeit mit ihr besprechen. Der ist völlig wahnsinnig, der Typ, dachte sich Senam. Nachdem er einen ganzen Arbeitstag lang mit mir geredet hat, will er noch etwas besprechen? Ich habe vielleicht noch nie so viel Zeit mit einem fremden Mann allein in einem Raum verbracht. Seki sagte offen und gar nichts chiffriert, er habe sie nicht nur wegen der Blutabnahme aufgesucht. Er habe sie kennenlernen wollen. Die Flauheit in Senams Magen nahm zu. Und obwohl es draußen kalt war, überkam sie Hitze. »Ich will ehrlich sein«, sagte Seki. »Ich war schon verheiratet und bin jetzt geschieden. Auch habe ich eine Tochter. Aber ich habe mit beiden nichts mehr zu tun, weder mit meiner Ex-Frau noch mit der Tochter. Ich bekomme sie nicht zu sehen. Die beiden leben in Istanbul und ich bin allein in Deutschland. Kannst du dir vorstellen, mich zu heiraten?« »Ja, klar.« »Was? Wie bitte? Heiraten? Heiraten? Das wollte Senam doch gar nicht. Aber so wie es jetzt war, durfte es auch nicht ewig bleiben. Zwischen ihnen war etwas passiert. Senams Herz schlug schneller. Sie zogen im Flur die Schuhe aus. Senam ging in die Küche und setzte einen Tee auf, hörte noch, wie ihr Vater zu Seki sagte, »Komm, mein Sohn, setz dich.« Senam trug kastanienbraun leuchtende Teegläser auf einem Silbertablett ins Wohnzimmer. Da sagte Seki, »Vater Sinan, mit der Erlaubnis Gottes und im Namen seines Propheten möchte ich Sie fragen, ob wir Ihre Tochter als Braut für den Sohn unserer Familie, also mich, gewinnen dürfen.« Eine Stille vertiefte sich im Raum. Sinan Uster schaute zu Seki und dann zu seiner Tochter. Senam sah von ihrem Vater zu Seki und hatte das Bedürfnis, das Silberblech mit dem heißen Tee gegen Sekis Kopf zu schmettern. Aber sie hatte auch den Wunsch, ihn zu umarmen. Zwei gegenläufige Gefühle, die sie erstarren ließen. Sekis Gesicht war ernst, aber langsam, wie der Gegenstand in einem abgedunkelten Raum allmählich erkennbar wird, wenn das Auge eben noch Licht ausgesetzt war, wurde jenes für Seki so typische verschmitzte Lächeln sichtbar. Senam, das Blech in der Hand, schüttelte den Kopf, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Eine Geste der hingezogenen Fassungslosigkeit, die sie in den nächsten 15 Jahren oft wiederholen würde. Der Patient, Diabetes und hypertonischer Husten, nur unregelmäßige Einnahme von Medikamenten, hat vor etwa einer Woche Schwindel, Übelkeit, Erbrechen sowie Bewusstseinsstörungen erlebt. Nachdem er nach 4 Tagen wieder zu Bewusstsein gekommen ist und sich gegen ärztlichen Rat aus dem Krankenhaus entlassen ließ, begannen 12 Stunden später erneut Bewusstseinsstörungen. Die neurologischen Untersuchungen zeigen, dass alle 4 Extremitäten nicht reaktiv sind. Die Atmungsfähigkeit ist ungenügend, sodass eine maschinelle Beatmung notwendig ist. Auf Wunsch der Angehörigen wird der Patient entlassen und in ein anderes Krankenhaus eingeliefert. Professor Dr. Hayrullah Bey, Privatdozent Dr. Ragib, Dr. G. Diasena. Du kamst zurück für einen Tag. In der Nacht jenes Tages sprachen wir zum letzten Mal miteinander. Am nächsten Morgen, kurz bevor du ein zweites Mal in die Bewusstlosigkeit fielst, erkanntest du mich nicht mehr. Krankenhaus Nordstadt der Landeshauptstadt Hannover. Aufenthaltsbescheinigung. Hiermit wird bescheinigt, dass der Patient vom 27.07.1996 bis zum 06.08.1996 zur stationären Behandlung im Krankenhaus Nordstadt war. Er wurde am 27.07.1996 um 8 Uhr als Notfall bei uns eingeliefert. Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Mutter zeigt mir ihr Fotoalbum. Ein altes, dunkelbraunes Buch mit vielen Schwarz-Weiß-Fotos. Die eigene Mutter als Kind zu sehen, ist ungewohnt. Aus Vaters Kindheit existieren keine Bilder. Der erste Teil seines Lebens ist fast nicht dokumentiert, weder behördlich noch familiär. Von Mutter hingegen gibt es Bilder. die kurzen, vollen, schwarzen Haare, die dem 8-jährigen Kind, meiner Mutter, in die Stirn fallen. Die dichten Augenbrauen, fast zusammengewachsen, die dunkle Haut. Jetzt ist ihre Haut nicht mehr dunkel, heller als meine. Mutter sagt, in Mardin war das anders. Der Schulleiter, der mit ihrer Tante verheiratet war, hätte sie immer »mein Schwarzauge« genannt. Ihre Einschulung hätte sie übrigens selbst vorgenommen. Eines Morgens wachte sie auf und niemand war zu Hause. Sie fühlte sich allein, hielt es nicht aus, so menschenlos in jenem sonst sehr bevölkerten Haus, und verließ es, lief zur Schule. »Was machst du hier, mein Schwarzauge?« sagte der Schulleiter. »Ich möchte auch zur Schule«, sagte Senam. »Aber doch nicht jetzt. Es ist zu früh. Nächstes Jahr kommst du in die Schule.« »Ich will aber jetzt. Niemand ist zu Hause. Meine Schwester kommt in die 2. Klasse. Warum muss ich allein zurückbleiben?« »Nun gut, komm. Folge den anderen Erstklässlern.« Am Abend rief Sinan Usta seine Tochter zu sich.
»Ich hörte, du warst in der Schule.«
»Ich habe mich angemeldet.«
»Das musst du doch noch gar nicht, mein Kind.«
»Ich will aber.«
»Wenn du das willst«,
sagte ihr Vater,
»dann soll es so sein.«
»Ich suche Mutter auf den Gruppenfotos ihrer Schule. Sie wirkt klein. In meiner Vorstellung ihrer Kindheit, das merke ich jetzt, war sie groß. Ihr Blick ist ernst, auch traurig. Kein Leben ohne Bürde. Die eigene Mutter als Kind zu sehen, fühlt sich an wie ein Blick in die eigene Vergangenheit. Das ist auch meine Bürde, meine Ernsthaftigkeit. Mutter als Gymnasiastin. Nach wie vor der ernste Blick, die Haare kürzer, die Augenbrauen gezupft, aber nur wenig. Nach wie vor sind sie dick. Jetzt ist Platz zwischen ihnen, über dem Nasenbein. Mutter während des Studiums. Hochhackige Schuhe, ein Hemd mit Kragen, dunkler Cardigan darüber. Über der Schulter eine weiße Handtasche. Zwischen den Brauen zeichnet sich bereits die berühmte Sorgenfalte ab, die später bei meinen Bleistiftporträts ihres Gesichts mit 2 kräftigen Strichen abzuzeichnen versuche, was sie kränkt. Erst mit den farbigen Fotografien kehrt das Lächeln in ihr Gesicht ein. Mutter bei der Arbeit. Sie hat jetzt eine Leitungsposition im Krankenhaus inne. Ihre Körperhaltung hat sich verändert. Sie ist lockerer. Etwas hat sich gelöst. Sie ist eine Frau, die etwas geschafft hat. Die Haare sind brünett. Das Lächeln ist weich. Der Blick fest. Die Lippen sind beweglich. Sie ist kein Mädchen mehr, das sich irgendwem oder irgendwas fügen muss. Sie könnte einen am Schopf packen und sich den Kuss holen, den sie braucht. Ein Bild Mitte der 80er zeigt sie mit mir am Maschsee. Ich stehe auf der Kaimauer, sie hält mich und zeigt mit dem Finger auf den See. Ich folge mit dem Blick der Richtung, in die sie weist. Das ist noch dieselbe Frau, die auf dem Foto aus der Krankenhauszeit abgebildet ist, wenn auch 5 Jahre, eine Heirat, eine Migration und ein Kind später. Nichts davon sieht man ihr an. Ich höre den Glockenklang ihres Lachens, der damals schon geklungen haben muss, auch in meiner Jugend, auch heute. In den Bildern nach dem Sommer 1996 wirkt sie aufgedunsen. Wasser in ihren Wangen, ihren Beinen, aber noch immer der Blick der selbstbewussten jungen Frau aus dem Krankenhaus in Ankara. Nur gezeichnet. Jemand, der etwas tragen muss. Ohne Frage stark genug für dieses Gewicht. Der Neurologe, vor dem ich zurück in Deutschland mit meiner Mutter stand, war ein schlanker, hochgewachsener Mann. Die großen Hände hielt er auf der Höhe seines Bauches geöffnet, als würde er mit ihnen ein unsichtbares Gehirn wiegen. Er schüttelte den Kopf, fast in Zeitlupe, als Mutter ihn fragte, ob mein Vater wieder gesund werden würde, genau so, wie schon der Arzt im Krankenhaus in Mersin verneint hatte. Auch sagte er, wie zuvor der türkische Arzt, dass es natürlich, wenn auch selten, Wunder gebe, und meinte das ernst. Und wir nahmen es ernst. Dann gingen meine Mutter und ich Hand in Hand den Gang jener neurologischen Station des Nordstadtklinikums in Hannover hinunter. stiegen in den roten Ford meines Vaters und fuhren zurück nach Hause in die Jakobistraße. Wunder heißt auf Türkisch Mucize. Mucize und Wunder bedeuten genau das Gleiche. In der Anlage übersende ich Ihnen die gewünschte gutachterliche Stellungnahme über Ihren Mann, einschließlich einiger Aussagen zum Förder- und Reha-Bedarf. Ich empfehle Ihnen, diese Stellungnahme dem Arzt im Pflegeheim, Ihrem Hausarzt und Ihrem Rechtsanwalt zur Kenntnis vorzulegen. Ich bin der Meinung, dass Sie bezüglich Ihres Mannes eine menschlich vorbildliche und bewundernswerte Arbeit geleistet haben, vor der ich große Hochachtung habe. Darf ich das Video und die CT-Bilder noch behalten? Bitte grüßen Sie Ihren Mann von mir. Des Weiteren wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie meine Stellungnahme in Form einer Spende in Höhe von 200 D-Mark honorieren könnten. Falls Sie Rückfragen haben, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Mit freundlichem Gruß, Dr. Med Krokowski, Arzt für Neurochirurgie, Lehrbeauftragter für klinische Neuropsychologie und Rehabilitation, Universität Oldenburg. Sehr geehrte Frau Kutzer, trotz aller meiner Bemühungen, für meinen Mann habe ich noch nicht geschafft, ihn zur Reha schicken. Ich werde dafür noch bemühen. Aber mit Pflegeheim Tierlei habe ich keine entsprechend gute Pflege festgestellt. Es ist sogar verglichen mit Pflegeheim Friederstraße schlechter. Trotz meiner vielmals aufklärenden Gespräche hat etwas nicht verbessert. Mir bleibt übrig, meinen Mann wieder erstes Heim verlegen. Dort könnte man wenigstens einmal in der Woche ihn duschen. Ich hoffe, bevor er in eine schlimme Situation kommt, im Tierlei, mit Verständnis der Krankenversicherung, ihn dort raus zum ersten Pflegeheim holen. Ich hoffe, bis Mitte August werde ich schaffen. Die Briefe, die ich vom Tierlei bekommen habe, schicke ich Ihnen auch. Ich war jeden Tag im Heim, sogar manchmal zweimal. Da habe ich auch Zeugen. Ich wollte aufklärende Gespräche bekommen. Das ist nicht wahr geworden. Sogar einmal hat Frau Tierlei mich vom Büro Zusammenfassung gesagt, rausgeschmissen. Ich glaube, ich brauche nichts mehr zu sagen. Danke für Ihre Verständnis. Mit freundlichen Grüßen. Da ich einmal die Angewohnheit hatte, die Quittungen der Bücher, die ich kaufte, als Lesezeichen zu verwenden, kann ich anhand des Datums auf der Quittung nachvollziehen, dass ich die Wörter von Sartre im Dezember 2001 gelesen habe. In meiner Erinnerung lese ich das Buch auf einem Flug in die Türkei. Das heißt, Mutter und ich müssen den Jahreswechsel 2001-2002 in Ankara verbracht haben. Wie schon im Jahr davor. Das wiederum weiß ich, weil Großvater Sinan im Dezember 2000 starb und ich die Silvesternacht neben meiner Mutter im Gästebett lag, während im selben Raum einer ihrer Brüder schlief. Damals las ich Max Frischs Stiller und bekam in Ankara, neben meiner Mutter liegend, einen Lachanfall, den ich versuchte zu unterdrücken, um sie und vor allem meinen Onkel nicht zu wecken, dann auch noch mit Gelächter in der Zeit des Unglücks. Dabei war ich selbst unglücklich und Max Frisch dankbar, dass er mich in jener traurigen Nacht so zum Lachen brachte. Die Komik eines Schwamm drüber und eines Hand aufs Herz in größter Krise spürte ich tief in mir. Ich liebte meinen Großvater. Er war bitter am Ende und wollte aus diesem Leben treten, um endlich wieder bei seiner Frau, meiner Großmutter, zu sein, die vor 12 Jahren gestorben war und an die ich mich nur vage erinnerte. In den Tagen vor seinem Tod traf ich ihn im Flur, als ich gerade vom Klo kam, wo er hin wollte, und entschuldigte mich, dass ich ihn vielleicht hatte warten lassen. Er schaute mich ernst, beinahe böse an und sagte: »Ja, entschuldige dich nur.« Er hatte erkannt, dass ich unbeholfen gewesen war angesichts seines nahenden Todes, und das hatte ihn geärgert. Zu einem weiteren Gespräch kam es erst Jahre später, nach seinem Tod, in einem Traum. Während ich das Gleichgewicht verlor, auf einem wackeligen Baum balancierend, trat er standfest mir gegenüber, in einem dreiteiligen Anzug, gestochen scharf, vor Kraft strotzend, und sagte: »In diesem Haus gibt es Säulen.« Wochenlang begleitete mich diese Erscheinung und stabilisierte mich, wenn ich das Gleichgewicht verlor. Ich bat Mutter, mir ein Foto zu geben, auf dem auch Großvater abgebildet war. Sie gab mir ein Familienfoto. Großmutter Zeynep sitzt im Sessel. Rechts von ihr steht Großvater, aufrecht wie in meinem Traum, mit jenem ernsten Blick. Er trägt einen Anzug mit Krawatte. Das Jackett ist zugeknöpft. Hinter ihm, gleich unterhalb seines Ohres, hockt ein Wellensittich auf der Stange in seinem Käfig. Links von Großmutter sitzt meine Mutter auf der Armlehne des Sessels. Ihr Rock ist etwas hochgerutscht. Das Nylon ihrer Strumpfhose ist sichtbar. Sie trägt einen weißen Rollkragenpullover. Um die Hüften ein breiter Ledergurt mit einer handtellergroßen Zinkschnalle im Jugendstil. Die Augenbrauen hat sie sich dünn gezupft. Das glatte Haar fällt über die Schultern. Hinter dem Sessel stehen noch ihre jüngste und ihre älteste Schwester. Letztere stirbt Jahre später, einen Sommer nach dem Fall meines Vaters bei einem Busunfall. Im Dezember 2001 flogen wir zum ersten Mal nach Ankara, ohne dass wir dort auf meinen Großvater treffen würden. Die Reise ergab keinen Sinn für mich ohne ihn. Die ganze Türkei ergab keinen Sinn mehr. Ich lehnte müde in dem Sitz der Turkish Airlines Maschine, las Sartres autobiografischen Text und langweilte mich. Und doch denke ich immer wieder an diese Leseerfahrung von mehr als 20 Jahren zurück. Ich erinnere mich, wie ich kurz davor war, über der Lektüre einzuschlafen und mich dem angenehmen Dröhnen der Turbinen hinzugeben und dann hellwach wurde, weil ich las, dass der Tod von Sartres Vater die Mutter in Ketten gelegt und ihm die Freiheit gegeben habe. Der frühe Tod seines Vaters hätte bewirkt, dass er niemanden gehorchen müsste. Außerdem sei er frei von Eifersucht und Aggression gewesen, weil seine Mutter ihm allein gehörte. Von seinem Großvater hätte er, da vaterlos, große Aufmerksamkeit bekommen und dessen nahender Tod hätte die Bedeutsamkeit des Vaterlosen erhöht. In jenem Moment, in jenem Flugzeug, über den Wolken, zwischen den Ländern, machten diese Sätze etwas mit mir. Auch ich hatte mich oft bedeutend gefühlt vor meinem Großvater und auch vor anderen aufgrund meiner frühen Vaterlosigkeit. Auch ich hatte, wenn ich ehrlich bin, immer das Gefühl gehabt, meine Mutter gehörte mir ganz allein. Hatte mich das Fallen meines Vaters, also das, was ihn eingesperrt hatte, befreit? Es stimmte. Auch ich war ohne Instanz. Niemandem musste ich gehorchen, selbst meiner Mutter nicht. Sie hätte nicht erlaubt, dass ich ohne festes Ziel, minderjährig, mit dem Zug durch Europa reise. »Was willst du machen?« hatte ich ihr gesagt. »Willst du mich festhalten mit deinen Händen? Hätte Vater mich festhalten können? War ich also freier?« Jedenfalls fühlte es sich an jedem Abend über den Wolken so an.